Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute mit Episode Nummer 21 und natürlich wieder mit meinem Linemate am Mikrofon mit Stefan Ustorf. Stefan, grüß dich.
Tobi, servus.
Stefan, alles klar bei dir? Die DEL-Saison jetzt vorbei, NHL geht in die heiße Phase. Ist für dich auch die heißeste Zeit, oder?
Ja, jetzt nicht unbedingt wegen der NHL, natürlich als Fan, weil ich mir so viel Eishockey wie möglich anschauen möchte, einfach nur deshalb, aber auch die AHL und East Coast Hockey League Playoffs sind kurz vor der Tür und das heißt natürlich für mich ja viel Arbeit.
Ja, das glaube ich. Die versüßen wir heute ein bisschen, denn heute ist ein Mann zu Gast, den du sehr gut kennst, Stefan. Ihr habt lange zusammengespielt, auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, ihr seid auch sehr, sehr eng befreundet. Also würde ich einfach mal vorschlagen, ich stelle den jungen Mann mal kurz vor. Unser heutiger Gast ist der erste wirkliche NHL-Star aus Deutschland. Er ist in Johannesburg in Südafrika geboren als Sohn deutscher Eltern und wurde im NHL-Draft 1989 in der ersten Runde an 19. Stelle von den Washington Capitals gedraftet. Insgesamt spielte er 17 Jahre in der NHL, 16 davon bei den Washington Capitals, mit denen er im Jahr 1998 bis ins Stanley Cup Final vordrang, dort aber gegen die Detroit Red Wings den kürzeren zog. Im Jahr 2000 räumte er dann die Vezina Trophy für den besten Torwart der Liga ab. Hinzu kam der NHL Leadership Award 2006 und auch noch eine deutsche Meisterschaft mit den Eisbären Berlin 2005. In Deutschland war er da schon längst absoluter Kultgoalie. Auch für die Nationalmannschaft stand er unter anderem bei zwei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, World Cup of Hockeys zwischen den Pfosten. Und kurioserweise, dass er überhaupt für den DFB gespielt hat. Das ist Stefan Ustorf zu verdanken, denn die Story muss er uns oder müssen uns beide in wenigen Augenblicken einfach mal erzählen. Ich sage einfach mal ganz herzlich willkommen, Olaf Kölzig. Servus, Olaf.
Chris, Usti, servus. I apologize that I will not be speaking in German, as I have not spoken German in a very long time.
No worries. Also wir erklären das ganz gut. Wir haben uns so darauf geeinigt, damit sich natürlich auch Olaf wohlfühlt, dass wir ihn auf Deutsch fragen, weil er versteht sehr gut Deutsch und er wird natürlich auf Englisch antworten. Ich hoffe, das ist für alle gut. Als erstes, Olaf, müssen wir dir nachträglich noch zum Geburtstag gratulieren. Gestern 55 Jahre jung geworden. Wie war die Party?
We didn't have too much of a party. The older you get, the less you tend to party. Alex Ovechkin probably gave me one of the best birthday presents ever in scoring the record-breaking goal yesterday against the Islanders.
Ja, das glaube ich absolut. Ja, wir werden über Ovechkin natürlich gleich noch reden. Erstmal klappen wir unser Audio-Poesie-Album im Hockey-Style auf mit den 6 Fragen an dich, Olaf. Das bekommt jeder Gast von uns, da machen wir bei dir keine Ausnahme. Die erste Frage, was war denn immer dein Pre-Game-Meal?
My pregame meal was always spaghetti with meat sauce, chicken breast, salad, and when we were on the road, it'd usually be a scoop of vanilla ice cream.
Okay, a scoop of vanilla ice cream, das klingt super lecker, also eine Kugel Vanilleeis.
Two
Kann
scoops.
Ich mir jetzt auch gut vorstellen. Two scoops.
Two scoops, not one.
That's important.
Yeah, but so you needed to put some meat on that body. So.
das stimmt allerdings, ja.
Die zweite Frage an dich, Olaf. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Boy, there's some the two that I enjoy to play the most in is the Bell Center in Montreal and Madison Square Garden in New York.
Mhm. Wer war denn dein unangenehmster Gegenspieler? So the most unpleasant opponent.
Oh, oof. From a standpoint of goal scoring, it would probably be either your Jaromir Jagr or Mario Lemieux. Someone I couldn't stand was probably Sean Avery.
Und warum?
Because he was just such a pest. He was always in your face. He would always spray you with, once you covered the puck, he would give you a nice, snow job to the face, or he'd give you an extra whack on your glove. He was just a pest. He was really great at what he did, but he was so good that he just had everybody hate him so much.
Verstehe. Wer ist denn dein Vorbild? So who's your role model?
I mean, I started playing hockey when I was in 4 years old in Edmonton. Gretzky hadn't been around yet, but once they came to the from the WHA to the NHL, then Wayne Gretzky was probably the guy that I really enjoyed watching the most. And then when I became a goaltender at 10 years old, Mike Palmateer in Toronto, and then I'd say Grant Fuhr in Edmonton when they were winning all those cups.
Mm-hmm. Was war dein emotionalster Hockey-Moment?
Probably when we won the Eastern Conference in 1998 to get a punch our ticket to the Stanley Cup Final. Unfortunately, we didn't, you know, we didn't have the greatest series in the final, but that series against Buffalo to put Washington in their first ever Stanley Cup Final was very, very memorable.
Okay. Meine Lieblingsfrage, so my favorite questions right at the end. Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
I wanted to get into sports medicine. I had an opportunity to go to Dartmouth University in New Hampshire, but I chose to go play junior hockey, which I thought was going to give me the best chance if I had any aspirations to play pro hockey. And I always thought if it didn't work out, I could always go back to school. So I didn't realize I was going to have the best hands-on experience with sports medicine, with all the injuries that I accumulated over my career.
Okay, wäre ein cooler Beruf gewesen, so viel steht fest. Stefan, ich muss dich zuallererst fragen, wie komisch ist es für dich heute mit Olaf Kölzig auf Deutsch, also beziehungsweise ihn auf Deutsch überhaupt anzusprechen? Ihr kennt euch so lange, du hast vorhin gesagt, ihr habt noch nie ein Wort Deutsch miteinander gesprochen. Wie seltsam ist es für dich heute?
Komisch, gebe ich ganz offen zu. Das wäre, also ja, eigentlich dasselbe, als würde ich jetzt anfangen, mit meiner Frau Deutsch zu reden. Wir haben, wie gesagt, noch nie Deutsch miteinander gesprochen, kennen uns auch nur, also haben uns kennengelernt in Nordamerika und haben dann auch bei der Nationalmannschaft und in Berlin auch immer nur Englisch miteinander gesprochen. Also es wird ungewohnt, aber ich mache mir keine großen Sorgen, weil ich weiß, dass der Oli sehr gut Deutsch versteht.
Er hat bisher auch alles super mitbekommen. Olaf, ich habe diese kuriose Geschichte von Stefan schon gehört und ich habe sie vorhin schon mal ganz kurz erzählt. Der Grund, dass du deutscher Nationalspieler geworden bist, der heißt Stefan Ustorf. Was ist die Geschichte dabei?
Yeah, it had everything to do with Usti. I hadn't really become a starter yet in Washington, and Usti had gotten drafted and came over to North America, and you know, obviously I gravitated to him. He's, you know, German-born player, and you know, I just casually had a conversation with him, telling him, yeah, I'm German, you know, and he's like, oh, that's great, yada, yada, yada. You know, he thought I was a German that was born in Canada. Well, I told him that I actually have a German passport, and his eyes kind of lit up a little bit. He says, really? And I think, you know, I think he ended up getting on the horn with Franz Reindl, and I got invited to the first World Cup camp, and the rest was history with the national team after that. But yeah, they didn't know about me. I know we've got a little bit of time here on this podcast, but the funny thing is when I got drafted in 89, I got invited to the Team Canada World Junior camp, and at the end of the camp we were filling out a visa application because I think the tournament was over in Czechoslovakia at the time, and I was looking at my passport number and the amount of boxes they had on the application, and I called the guy over. I said, I have too many numbers on my passport to put in the box, and he said, well, let me see your passport. So I handed him my passport and he goes, you're German? I said, yeah, you guys didn't know that? He goes, I'm going to have to get back to you. So about a half hour later, they came knocking on my dorm door and said, well, I'm sorry to tell you this, but you're ineligible to play for Team Canada. We had no idea you were German. And so then when Usti came over, it was like, well, I had no idea you were German. So I was just kind of one of those guys that was just caught in the middle everywhere. And nobody really knew what my nationality was.
Unfassbar kurios, Stefan. Wie hat sich der DEB bei dir bedankt, dass du das rausgefunden hast und das vermittelt hast?
Ja, Also am Anfang haben sie es mir nicht geglaubt. Am Anfang war die Reaktion dieselbe wie bei mir auch. Ja, ja, gut, hast halt jetzt einen Deutschen gefunden mit deutschen Vorfahren. Da habe ich gesagt, nein, ich habe den Pass in der Hand. Der hat einen deutschen Pass, der hatte noch nie einen anderen Pass. Und der ist für Deutschland spielberechtigt. Und wie der Oli gerade gesagt hat, das war im Sommer vor, das war 1996, World Cup of Hockey, damals das, ja, in dem Sinne größte Hockey-Turnier, an dem, sage ich jetzt mal, eine deutsche Mannschaft je teilgenommen hat, wenn es darum geht, wer da alles mitgespielt hat. Und da war Franz Reinl natürlich sofort dabei und hat gesagt, ja gut, also ein NHL-Torwart, den schauen wir uns natürlich auch ganz gerne an. Und das war's dann eigentlich. Dann ging es relativ schnell und Olaf und ich sind dann nach Füssen geflogen zum Vorbereitungscamp.
Also unfassbare Story. Olaf, hast du eigentlich mitbekommen in den letzten Jahren, dass du in Deutschland ein absoluter Kultspieler bist, also dass du da wirklich verehrt wirst als Torhüterlegende und was bedeutet dir das?
I have no idea. I mean, obviously living in North America, I don't I had no idea. Although now on Instagram and X, you know, NHL.de, have put up some things recently. So, but yeah, no, I had no idea. I know I played for the national team and I did play for Ice Baron, during the lockout the 1 year, but, you know, not ever really living there or spending a lot of time there, that I would think that I would feel like I'm a legend or a cult here, right? That's the furthest thing from my mind, but it is pretty cool now that I'm retired. And you know, sometimes when you get older, you think people have forgotten you, so it's always nice to see someone post something on Instagram or X and you know, bring up the name and bring up the past again.
Stefan, warum hast du ihm das nie gesagt, frage ich mich. Und wo würdest du Oli einordnen? Du hast gegen so viele NHL-Torhüter gespielt, du hast noch mehr gesehen. Ja, warum hast du ihm das nie erzählt und wo würdest du ihn einordnen?
He's afraid my head would get too big.
Ja, ich muss mir so schon immer anhören, wie toll er ist. Das kann ich ihm nicht noch erzählen, dass er hier verehrt wird. Und einordnen ist schwierig, weil ich im Training eigentlich grundsätzlich immer getroffen habe gegen ihn, war das schwer einzuordnen.
Aha.
Nein, ganz im Quatsch. Ehrlich gesagt muss ich sagen, der Oli war vor allem zur damaligen Zeit, ich meine, und das glaube ich, zeigt ja auch sehr gut, wie sich Eishockey verändert hat zum von damals bis heute. Der Oli war zu der Zeit, als ich nach Nordamerika gekommen bin, und jetzt nicht falsch verstehen, ein totaler Freak aufgrund seiner Körpergröße und seinem athletischen Vermögen. Der war zwei Köpfe größer als alle anderen Torhüter in der Liga, so ungefähr. Da gab es jetzt noch Sean Burke, der mir einfällt auf Anhieb, und der Rest war ein Kopf kleiner. Und es war so der erste Torwart, den ich gesehen habe, der dir nicht nur das Tor weggenommen hat, aber auch teilweise ein bisschen Angst gemacht hat, wo du gesagt hast, ja gut, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin, weil der, also ich habe Oli auch schon anders erlebt auf dem Eis. Also er war eine Präsenz, die ich so auf dieser Position vorher noch nie gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben. Da war er für mich was ganz Neues. Das kannte ich nicht. Ein Torwart, riesengroß, athletisch, ein Monster im Kraftraum und dann auch noch einer, der, wenn du ihn schief anguckst, der einfach einen schmiert dazu. Also das war für mich was ganz Besonderes damals. Das war neu für mich. Ja.
Oli, das sind große Worte. Du hast bestimmt mitbekommen, Stefan Ustorf hat sich hart den Spitznamen Hooligan erarbeitet und er hatte Angst vor dir. Was bedeutet dir das, frage ich mir? Das ist ja die absolute Auszeichnung.
Well, yeah, like Usti said, there are times in practice where if things weren't going my way or I was getting scored on too much, I would retaliate on the players sometimes. I definitely wore my emotions on my sleeve and I had a bit of a temper and wasn't fond of getting scored on a lot. So but no, I mean, Usti's right though. Back in the day, I mean, I was size-wise, I was top 5% in the league, not as a goalie, but as a player. And back then, you know, like he said, Sean Burke was probably the only other guy, but now the trend is, you know, these guys are 6'7", 6'8", and can move, and they're athletic and flexible, and you know, now it's the norm. Now I'd probably be average or just below average with the size of these guys, but yeah, back then I was a bit of an anomaly, and I think if I had gotten the mental part of my game figured out sooner, I probably would have ended up being a number one goalie sooner. But you know, that's part of development. You figure things out. And for me, it was between the years. And once I got that figured out, my career took off.
Ich muss noch schnell was zum Temperament sagen. Dale Hunter war unser Kapitän damals in Washington. Und Dale Hunter hatte die Angewohnheit, immer wenn ihm das Training zu langweilig geworden ist, hat er die Angewohnheit gehabt, dass er am Ole versucht hat, gegen den Kopf zu schießen. Und dann war immer die Hölle los. Dann haben die zwei sich verfolgt auf dem Eis und der Rest von uns hat sich totgelacht. Immer wenn es ein bisschen langweilig geworden ist, hat Dale Hunter auf Oles Kopf gezielt.
Ja, yeah, every time.
Das sind tolle Geschichten. Ich freue mich auf ganz viel mehr so tolle Geschichten. Ihr habt so lange zusammengespielt, auch in der Nationalmannschaft. Und unter anderem ja Olympische Spiele. Ich habe mir die Kader mal angeschaut. Da waren Jungs dabei wie Markus Sturm, Jochen Hecht, Marcel Gotsch, Dennis Seidenberg, Christian Ehrhoff und so viele mehr, auch aus NHL-Sicht. Das klingt nach einer verdammt hochkarätigen und sehr spaßigen Truppe. Wie war es denn mit der Nationalmannschaft, ihr alle zusammen?
You want me to answer that?
Go ahead.
It was a great group. I mean, you know, every time we were at a national tournament, obviously, I don't think we were favored to win or contend, but we always competed hard, and we had some very good young players that were that hadn't quite established themselves yet in the NHL, but were on the verge. And you could see that Germany was starting to produce some very young talent. And but we had a lot of fun together. It was just you have to when you're not winning a lot, you have to have a good group to kind of get you through some tournaments or some games. But yeah, no, I have some very fond memories of the national team.
Ich auch, also ich kann mich erinnern. Wenn du dir, weil du, Ruppi, du hast die Namen angesprochen und das stimmt schon, aber wir hatten wirklich teilweise gute Eishockeyspieler dabei und dann waren auch Eishockeyspieler dabei, die jetzt keine NHL-Vergangenheit in dem Sinne haben, aber trotzdem ein Peter Dreiseitel damals, ein Thomas Brandl, das waren sehr, sehr gute Eishockeyspieler auf internationalem Niveau. Was, glaube ich, unser größtes Problem zu dem damaligen Zeitpunkt war, und das habe ich schon oft genug angesprochen, war unsere Mentalität. Wir haben einfach erwartet zu verlieren. Wir die Mentalität zum Glück bei jungen deutschen Eishockeyspielern hat sich dahingehend geändert, dass die Jungs in Turniere gehen und erwarten, dass sie mitspielen und auch gewinnen wollen und können. Wir haben immer erwartet zu verlieren. Ich meine, wir haben es auch nicht einfach bekommen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich kann mich erinnern, das ist wieder so eine Sache, die auch zeigt, welche Sorte von Respekt wir damals im internationalen Eishockey bekommen haben. Wir haben 1996 beim World Cup in Garmisch, damals war es Tschechien, 7-1 geschlagen mit Jager, mit Nedved, mit Lang, mit Turek im Tor und alles, um ins Viertelfinale einzuziehen, was in Kanada stattgefunden hat in Montreal gegen Kanada mit Gretzky, mit allem drum und dran. Und ich kann mich erinnern, wir sind an den Flughafen gekommen und haben unsere Boarding-Pässe bekommen. Und das waren die von der tschechischen Nationalmannschaft. Weil die vorm Spiel schon alle Flüge so gebucht hat, dann sind wir losgeflogen und ich glaube, ich war Jiří Spacek auf dem Flug dann so ungefähr. Also nicht nur wir haben nicht erwartet zu gewinnen, sondern keiner um uns rum hat erwartet zu gewinnen. Und wir hatten auch in der Führungsetage Leute, die diese Außenseiterrolle so immer auch gepusht haben. So, du hattest so ungefähr das Gefühl, du spielst mit der Nationalmannschaft gegen Japan und Japan ist der Favorit. Also das war für mich ein Mentalitätsproblem, was wir zum Glück jetzt nicht mehr haben.
Lasst uns gerne auch ein bisschen über die Washington Capitals noch sprechen, für die ihr ja beide gespielt habt. Olaf war schon, ich glaube, 3 Jahre da, bis Stefan dazugekommen ist. Olaf, wenn so ein junger deutscher Spieler mit Stefan Ustorf da plötzlich über den großen Teich kommt und in ein NHL-Team kommt, was ist dir da im Gedächtnis geblieben? Wie war der junge Stefan Ustorf damals?
Ja, Usti came over and again, I hadn't been exposed to German hockey yet. Back then, you know, I didn't think a whole lot of it because they weren't really on the world stage, or they never really, again, weren't a dominant figure on the world stage. So I never really followed it. But then when I saw Usti come over and I'm like, this kid's got some talent. But I also saw him in the dressing room out of his equipment, and I'm like, ooh, I don't know if this kid's going to last. You know, he was a very skinny kid. And I remember it was a game in Pittsburgh, Usti, where you absolutely LeRoux. Got crushed.
I did.
What's that?
It was Frankie LeRoux. Yeah.
Yeah. And I'm like, oh God, I hope the ambulance is here. I hope somebody can get on the ice quick before this kid dies. And but I give Usti all the credit in the world. Despite his, you know, lack of size, he was not, you know, a lot of European players come over and they're not the most courageous guys. They don't go in the hard areas, or they like to play the perimeter game. Well, Usti wasn't like that. And I think he can attribute a lot of his surgeries to the fact that he went to the hard areas and was very competitive.
Well, the that's poor why kid, last.
The poor kid, I will say that it injuries just found him out of nowhere. I remember we were at home in Washington and we were sitting on the bench, and I think you were talking to one of your line mates and a shot came over the boards. Everybody ducked except you, and it hits you square in the cheek or in the teeth or.
Yeah.
I think you missed another couple weeks.
It was Calzone. It was Kalle Johansson had versucht, die Scheibe tief zu schießen, und ich bin nicht rechtzeitig runtergekommen, und er schießt mir halt stockvoll ins Gesicht, und dann muss ich jetzt dann war das die erste Verletzung, da war so der Kiefer ein bisschen angebrochen auch und Stiche und was weiß ich, und dann habe ich so einen Schutz um den Kiefer bekommen, und dann habe ich im Training noch einen Schläger auf die Nase bekommen, habe da geblutet, und dann haben wir in Montreal gespielt und dann hat mir der Nächste ins Gesicht geschossen, alles innerhalb von, glaube ich, 8 Tagen oder so. Und dann hat damals der Trainer, der Jim Schoenfeld, auf der Bank zu mir gesagt, also eins kann ich dir versprechen, in meinen Flieger steigst du nicht ein heute Abend. Er hat gesagt, du kannst mit dem Zug nach Hause fahren. Also ich glaube, da schon öfter drüber gesprochen in der Vergangenheit. Es war halt eine andere Art Eishockey zu dem damaligen Zeitpunkt, und ich war jetzt nicht gut genug, außenrum zu spielen, indem ich sage, ja, ich brauche das nicht, weil ich mache halt 30 Tore. Das konnte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, der einzige Weg für mich mitzuspielen und dort zu bleiben ist, wenn ich kopfüber überall reinrenne. Und das hat mein Körper halt nicht mitgemacht. Und dann deshalb war es dann nach 4 Jahren oder 6 Jahren in Nordamerika auch relativ schnell zu Ende.
Dafür ist er in Deutschland dann in die ganzen Spieler reingerannt. Das war dann sozusagen das Upgrade und hat dann zu den von mir bereits beschriebenen Spitznamen auch geführt. Stefan, ihr habt auch nochmal zusammen gespielt, nachdem ihr beide in Washington wart. 2004, 2005, das war die Lockout-Saison in der NHL, gemeinsam bei den Eisbären Berlin. Konntest du Olaf da ein bisschen die Stadt dann zeigen, und wie war es für euch, nach so langer Zeit wieder das gleiche Trikot zu tragen?
Oh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir sind Meister geworden in der Saison, damals zum ersten Mal. Und der Olaf war dort, hat leider sich während den Playoffs am Knie verletzt, konnte dann nicht durchspielen. Aber nochmal die Präsenz alleine. Ich meine, Olaf Kolzig kommt da, NHL Starting Goalie. Und die Liga war damals voll mit NHL-Spielern und teilweise auch NHL-Stars. Also da waren sehr, sehr gute Eishockeyspieler in der deutschen Eishockeyliga in dem Jahr. Und er hat uns unglaublich viel geholfen. Er hat uns geholfen, mit unserem Trainer klarzukommen, mit dem es nicht immer so einfach war zum damaligen Zeitpunkt. Und für mich war es natürlich schön, einen guten Freund wieder in der Kabine zu haben. Er hat auch ein paar Wochen bei mir gewohnt, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt. Wir haben viel Spaß gehabt und haben Berlin und die Meisterschaft genossen.
Ja, wie war das Erlebnis in Deutschland, Oli, für dich, mal lange da zu spielen? Ich glaube, so oft warst du ja eigentlich gar nicht in Deutschland in deinem gesamten Leben. Aber wie war es mal dort, Eishockey zu spielen? Und eigentlich die wichtigste Frage, was ist Stefan Usdorf für ein Roommate? Also was ist er für ein Mitbewohner?
Oh, Usi's the best. We got along so well and we would rib each other and we just had a lot of fun. And obviously that translated to the dressing room but it was fantastic playing over there. And it was a pity that I got hurt. I think it was like the first playoff game or second playoff game against Augsburg. And unfortunately I couldn't play, but, the 2 months that I was there and played in the regular season, the appreciation I got from the fans, not only in Berlin, but everywhere, was terrific. And the fact that I could, because the majority of my family was over there. I think my parents and my brother, we were the only Celtics outside of Germany. And so to be there and have my, no matter what city I was in, I always had somebody from my family living there and they would always come to the games. I thought that was something that, you know, I never thought I'd have an opportunity to do. And because of the lockout, I did. And I really enjoyed Berlin. I'd never been to Berlin before. And I just, the history and, I really enjoyed my time there, not just on the ice, because we did have a really good hockey team and we obviously won the championship, but just learning the history and everything. It was just a great 2 months that just can't replicate. And I was thankful I did it.
Ja, das freut uns sehr, das zu hören. Lass uns nochmal über die Capitals ein bisschen sprechen. Du hast es vorhin schon als deinen emotionalsten Hockey-Moment genannt, Olaf. Der Stanley Cup Final 1998, damals mit 0-4, glaube ich, verloren gegen die Detroit Red Wings. Wie hart ist es denn, wenn du so nah rankommst an den Stanley Cup und ihn am Ende trotzdem nicht gewinnst? Wie hart war es, damit umzugehen?
It was harder, say, a year or two after it happened, because I think when it did happen, I mean, there weren't a lot of expectations for us. You know, we weren't one of the favorites, going into the playoffs. And so for us to make it to the finals, was great. And so when we lost, yeah, it was tough at the moment, but, you know, we looked at it like, well, we just got here. We made it this far this year. You know, our future is very bright. We'll be here again soon. But then you don't realize how hard it is to get there. You have to have everything go right. You have to have everybody playing well. You have to be injury free. And we just never could duplicate what we did in 89 or 98. And so looking back, you're disappointed that, and it's not that we didn't, give our best in the final. I think going into the final, because Detroit had won the year before, I don't know if we really deep down believe we could beat them. And the series was a lot closer than the 4-0 sweep. You know, we lost the first game 2-1. We gave the game away in game two. We were up, I think, 4-2 in the third period and ended up losing in overtime. We came home, I think we lost game 3-1, and then game 4 was kind of irrelevant, but it's tough. And so now that I'm in the player development department of Washington, I try to tell these kids, especially the last couple of years in Hershey, because we've had success down there, we've won 2 Calder Cups in the American League, that don't take these opportunities for granted, because you'll never know when you're going to be in the situation again. No matter how you feel about our team, it's to get here, it takes a lot of things to go right. And, And so we've taken advantage of that in Hershey. But as a player, yeah, it was disappointing that we didn't get there again and have an opportunity to win a cup.
20 Jahre später aber, Ole, hat es dann doch noch geklappt mit dem Stanley Cup. Also wirklich 20 Jahre aufs Jahr genau. 2018 holen die Capitals als ja ihre bislang einzige Meisterschaft gegen die Vegas Golden Knights. Du warst damals ja Development Coach bei den Capitals. Wie groß war jetzt natürlich mit dieser Erfahrung von vor 20 Jahren dieser Genuss, es endlich geschafft zu haben? Wie groß war die Erleichterung damals 2018?
You can't put it into words. Even though we didn't win it, as you know, you always want to win as a player and celebrate in the dressing room with the players and, you know, be on the ice, skate around with a cup. I mean, winning a cup is not just the players on the ice, but it's an entire staff. And, you know, it's the coaching staff, it's the medical staff, it's the GM drafting the right players. It's, you know, my part, the development staff, helping these kids get through the American League and teaching them how to be pros. And I did actually take that from that year. I was proud to say that, you know, I worked with six of the kids in Hershey the year before, and you know, a year later they're hoisting the Stanley Cup. So it was fantastic. But the thing that I remember the most is we came on the, as a staff, we came on the ice later, and so the teams, you know, the team had already skated around with the cup, and you know, so we're just kind of off on the sidelines. And I remember seeing Ovi; he was actually skating off the ice with the cup, and as he's skating off, he catches me out of the corner of his eye, and he skates directly towards me, you know, and he says, "Can you believe we won this?" You know, expletive. And to me right then in that moment, it just showed that, you know, that how much Ovi respects the history of the team and what it meant to me to be able to hoist the cup. And him and I have always had a really good bond. Like, you know, he was like a little brother to me when he first came into the league. And so, you know, when he did that, that was just, it was the ultimate. And I had my family there, which was special because obviously in 98, I hadn't had kids yet. And so, to be able to share that moment with them was just, couldn't have asked for more.
Yeah, the great chase is over, right? Alex Ovechkin hat Wayne Gretzky jetzt überholt. Erst gestern war es soweit, ist jetzt der beste NHL-Torjäger aller Zeiten. Oli, du hast gerade schon gesagt, du kennst Ovi schon so lange, hast dich sehr für ihn gefreut. Erklär uns mal ein bisschen, was ist dieser Alex Ovechkin neben dem Eis in der Kabine für ein Typ? Was macht diesen Menschen Alex Ovechkin aus?
Oh, he's one of a kind. So when he first came to North America, usually when back then, you know, like Eastern Bloc players, whether it be, you know, it used to be the Czechoslovakia or Russia, or they were always very standoffish, and it took a while for them to gain your trust and or gain their trust. And, you know, not that wasn't the case with Ovi. Ovi, I actually, the first time I met him, I met him in Köln when I was playing for the Ice Baron. We had just drafted him and it was the lockout, so he obviously wasn't coming over, but his junior Russian team or whatever, whoever he's playing for, were over there playing in an exhibition, and I got to meet him before the game in Köln, and you know, he just had this infectious smile, and then when he came over his first year, he right away he said, "I want to live with a North American player, I want to learn the language, I want to learn the culture." He fully immersed himself and made himself part of North America, and I think that really translated to how he played on the ice. You see that exuberance, and but now the older Alex Ovechkin, he still has that exuberance, but he's a lot more like a throwback player, like a player that could have played in the 70s and the 80s, you know, after a game when all these young kids are going having their protein shakes or whatever, he's in the back with the trainers having a beer, you know, and that's kind of what we did back in the day. And he's just an old school guy, you know, he wears, you know, sloppy underwear and his shoulder pads he's had forever. And, you know, he just plays hockey, and there's nothing phony about him. He's really turned into a great leader. It just happened. It was my birthday yesterday, and Ovi got the goal, and I thought that was the greatest thing ever. And I sent him a text, and the thing he sent back was, "Thanks, brother," or no, "Thanks, babe." That's the same as thing he likes to say, babe, to everybody. Thanks, babe. You're a part of this history too. You got 5 assists on 5 of my goals. And for him to know that, like, I didn't even know that. So again, it just shows how he really understands the history of the team and the players he's played with. And, you know, like he said on a speech yesterday when he scored, that it's everybody. It's not just him, but everybody that helped him get to this point.
Wir werden über Alex Ovechkin gleich im Anschluss noch lange reden, natürlich mit Stefan Ustorf. Stefan, deine Meinung interessiert uns natürlich auch, weil Oli jetzt langsam weiter muss, würde ich einfach mal die letzte Frage in den Torkreis spielen sozusagen. Olaf, jetzt kommt es ja wieder zu einer WM in wenigen Wochen und in einem Dreivierteljahr zu den Olympischen Spielen. Wenn jetzt Deutschland gegen Kanada spielt, wem drückst du die Daumen?
Oh, Germany, all the time, every time. Well, and even, you know, I'll take it this far. Like, I got my U.S. passport back in 2009. So when we watched the Four Nations this year, I was cheering for the U.S.
Okay.
I was so mad that they kicked me off the World Junior team for having a German passport. I've never forgiven them for that. Just kidding.
Well, good for German hockey.
Ja.
100%. Vielen lieben Dank, Olaf Kölzig. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit. Wir haben tolle Geschichten gehört. Ich sag einfach mal nicht tschüss, sondern ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Oli.
Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. And anytime you guys want me to come on, I'm more than happy to spend time and chat with my old buddy Usti.
All right, buddy. Sounds good. See you soon. We'll talk.
See you down the road, pal.
Stefan, wir haben Alex Ovechkin gerade schon angesprochen. Die beachtliche Jagd, wie ich es jetzt mal auf Deutsch übersetzen würde, die Great Chase, ist erfolgreich zu Ende gegangen. Die Story dahin war, finde ich, ganz interessant. Die Chicago Blackhawks haben ja erstmal 5-3 gewonnen. Ovechkin hat doppelt getroffen und ist damit gleichgezogen mit Wayne Gretzky. Kurioserweise wollte ihn sein Trainer Spencer Carberry bei einem möglichen Empty-Net-Tor aufs Eis schicken. Ovechkin lehnt das aber ab. Also das heißt, er hätte einen Hattrick machen können, er hätte es zu Hause schaffen können, aber er wollte es nicht mit dem Empty Netter machen. 2 Tage später spielen die Caps dann auswärts bei den New York Islanders. Stadion ausverkauft, viele Capitals-Fans da, Wayne Gretzky auch wieder live vor Ort anwesend. Und dann kommt es im zweiten Drittel zu so einer Situation, die ja eigentlich gemalt ist für Alex Ovechkin. Powerplay, Tom Wilson spielt den Pass, Ovi macht den Diver und er hat 895 Tore erreicht, ist damit der beste NHL-Torjäger aller Zeiten. Stefan, wie hast du diesen historischen Moment erlebt?
Du, fang mal ein bisschen früher an, das Spiel gegen Chicago, wo er die 2 Tore gemacht hat und dann beim leeren Tor, sie haben 4-3 geführt, leere Tore, wenig aufs Eis. Das zeigt einfach auch, wie ernst er die Situation nimmt im Sinne von Respekt fürs Spiel und auch Respekt für die vor ihm gekommen sind, dass er gesagt hat, nein, sollte ich diesen Rekord brechen, möchte ich das auf eine Art und Weise tun mit einem Torwart im Tor. Und was für mich am erstaunlichsten war, und ich weiß, das ist der Fakt, ich glaube, es war Ryan Leonard, glaube ich, heißt er, der sein erstes NHL-Tor geschossen hat aufs leere Tor. Washington führt 5-3. Das Spiel ist vorbei in dem Sinne und es sind noch 1:40 zu spielen. Und in dem letzten Wechsel, den Alex Ovechkin gehabt hat, in dem Spiel hat er, glaube ich, noch 4-mal aufs Tor geschossen. Was jetzt vielleicht für Nicht-Eishockey-Spieler nicht viel bedeutet, aber du musst erst mal probieren, 4-mal in einem Spiel aufs Tor zu schießen, geschweige denn in einem Wechsel. Und das zeigt einfach noch seine Dominanz und diesen Hunger, den er auch hat, Tore zu machen und diesen Rekord zu brechen. Und also wie gesagt, ich habe mir dann natürlich das Spiel gegen New York, gegen die Islanders angeschaut, dass er dann natürlich in Überzahl so ein Tor schießt, mehr oder weniger von seinem Stammplatz aus, war einfach perfekt. Und gejubelt hat er wie ein 12-Jähriger, was einfach auch zeigt, wie sehr dieses Spiel und diese Erfolge immer noch genießt. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, ich kann nur meinen Hut ziehen vor ihm, weil ich ehrlich gesagt niemals geglaubt hätte, dass irgendjemand auch nur ansatzweise an diesen Rekord hinkommt. Also Hut ab, ist mehr kann ich dazu nicht sagen.
Und es sagt ja auch sehr viel über die Mannschaft aus, wenn wir jetzt uns diese 4 Torschüsse nochmal rannehmen. Das war ja schon in den letzten Wochen so, dass im Endeffekt immer, wenn die Capitals relativ sicher, relativ ungefährdet vorne waren, haben sie einfach Ovi aufs Eis geschickt. Und ich glaube, jeder Querpass, der gespielt wurde, ging auf ihn, dass es halt dann ja im Endeffekt seine Torzahl schnell nach oben schraubt. Das ist jetzt ja auch in den letzten Wochen richtig schnell gegangen. Ich weiß noch, was die letzte oder vorletzte Ausgabe, wo wir drüber gesprochen haben, schafft das überhaupt noch dieses Jahr oder klappt es erst nächstes Jahr? Und plötzlich ging es dann ganz schnell. Ist es für dich ein Rekord für die Ewigkeit? Wie schwer wird es, diesen Rekord nochmal zu knacken?
Also ich sag's jetzt nochmal, ich habe es bei Gretzky gesagt, ist es mir nicht vorstellen kann und ich sag's jetzt wieder. Ich meine, du musst dir überlegen, es sind 20 Jahre NHL jetzt für Ovechkin. Das sind 45 Tore im Schnitt pro Saison. Über 20 Jahre. Das ist eine Konstanz, die ist einfach unfassbar. Und jetzt muss man noch dazu sagen, sind da ja Jahre dabei. 12, 13 war eine Lockout-Saison, da hat er nur 48 Spiele gemacht statt 82. Dann kam die Pandemie dazu, wo nicht viel gespielt worden ist. Also Alex Ovechkin hat ja auch noch Zeit verloren, in der er nicht in der NHL gespielt hat, genauso wie die Saison 2004, 2005, die ja komplett verloren gegangen ist, wo ich der Meinung bin, hätte es damals eine NHL-Saison gegeben, hätte er wahrscheinlich schon damals in der NHL gespielt, gedraftet war er schon als Nummer 1. Also von daher ist ihm ja sogar noch Zeit verloren gegangen. Und es ist einfach, die Zahl ist so, wenn du dich damit beschäftigst, für einen 39-jährigen Eishockeyspieler auf höchstem Level in der NHL in einer Saison, in der er sich das Bein gebrochen hat, in 61 Spielen 42 Tore zu schießen, ich weiß irgendwie gar nicht, was ich mit den Zahlen anfangen soll, sage ich dir ganz offen.
Ich finde auch sehr, sehr schön, was die Liga daraus gemacht hat, also wie das alles dann geehrt wurde, ja noch auf dem Eis mit Wayne Gretzky, mit seiner Familie auf dem roten Teppich und allem drum und dran. Stefan, was sagt das denn alles über diese Hockey-Familie aus? Ich meine, die Fans haben Ovi gefeiert, auch auswärts in den Stadien in den letzten Wochen. Haben sie sich gefreut dafür, dass einer in einem anderen Trikot trifft? Alle haben mitgefiebert, auch hier in Deutschland haben so viele diese Great Chase verfolgt. Gretzky war der gesagt hat, ich will ihm als erstes die Hand geben. Sorokin, der Islanders-Goalie, gegen den er jetzt dieses entscheidende Tor geschossen hat, schenkt ihm den Torwartschläger. Sind es genau diese Dinge, die diese Faszination NHL ausmachen?
Ja, für mich nicht nur die Faszination NHL, sondern Eishockey im Allgemeinen. Das ist die NHL ist natürlich das Nonplusultra, was unseren Sport angeht. Und sie macht's einfach richtig. Sie findet immer genau die richtige Balance für mich zwischen Show und Respekt und Sport. Ich meine, es ist nicht so einfach. Die New York Islanders spielen um einen Playoff-Platz in der jetzigen Situation und da 6 Spieltage vor Schluss im zweiten Drittel einfach mal kurz 24 Minuten Pause zu machen, um jemanden zu ehren in deinem eigenen Stadion. Das probier das mal, also nicht respektlos jetzt, aber probier das mal in Deutschland. Wir überziehen 2 Minuten, wenn von jemandem das Trikot unter die Decke kommt und hier ist die Hölle los. Also es ist, da sind sie einfach, ist die NHL einfach das Nonplusultra. Sie machen es richtig. Eishockey, das Stadion ist voll in New York und alle jubeln und rufen seinen Namen. Und was auch für mich einfach dazukommt, was Eishockey so großartig macht, ist, Alex Ovechkin kommt aus Russland, ist weder Amerikaner noch Kanadier, aber das interessiert überhaupt keinen, sondern es geht einfach nur um den Sportler, um den Menschen und um die Leistung, die er gebracht hat. Und die wird einfach von allen Beteiligten, egal ob Mitspieler, Gegenspieler, verantwortliche Fans, anerkannt, weil sie so großartig ist.
Die große Frage ist jetzt natürlich, wie geht's weiter mit Alex Ovechkin? Er wird dieses Jahr noch 40 Jahre alt. Jetzt hat er den Rekord geschafft. Das letzte Mal, als wir über diese Frage sinniert haben, wussten wir ja noch nicht, schafft er es, wird es wahrscheinlich nächste Saison werden, also die spielt er auf jeden Fall noch zu Ende. Glaubst du, er macht jetzt schon nach dieser Saison den Schlussstrich drunter oder nimmt er das letzte Vertragsjahr noch mit in der kommenden Saison?
Das kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn Washington den Stanley Cup gewinnt, dass er dann aufhört. Weil dann wäre es einfach, das Ende wäre dann zu perfekt. Ansonsten gehe ich davon aus, dass er seinen Vertrag erfüllt und nächste Saison noch spielt. weil er ja einfach, mein, wie gesagt, nochmal 42 Tore in 61 Spielen. Das ist einfach noch, was die Torquote angeht, die beste in der NHL im Augenblick. Und von daher kann ich mir es einfach nicht vorstellen, dass er aufhört. Aber gut, man soll nie, nie sagen. Man wird jetzt abwarten müssen, was in den Playoffs mit den Washington Capitals passiert. Und dann muss man ihm mit Sicherheit auch ein bisschen Zeit geben im Sommer. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass er seinen Vertrag erfüllt.
Und damit auch seinen Rekord noch ein bisschen ausbaut, dass es noch ein bisschen schwieriger wird für alle, die danach kommen, den jemals wieder einzuholen. Aber wie wird es jetzt eigentlich mit Washington weitergehen? Wir dürfen nicht vergessen, diese Great Chase hat ja auch alle seine Mitspieler beflügelt, nochmal einen extra Motivationsschub rausgehauen. Sie haben für ihn gespielt. Überhaupt sind die Capitals ja eine Überraschungsmannschaft. Ich glaube, keiner hätte sie in der Tabelle so weit oben erwartet. Kann es jetzt auch komplett in die andere Richtung gehen, dass jetzt Ziel erreicht, Euphorie fällt ab, plötzlich geht gar nichts mehr. Was glaubst du, wie geht's jetzt mit den Caps weiter in dieser Saison?
Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, die Caps, im Gegenteil, können sie jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr auf ihr großes Ziel konzentrieren. Sicherlich hat das beflügelt, weil du, ich glaube, der Fakt, wie diese Situation die Mannschaft beflügelt hat, zeigt dir einfach, was für ein Charakter und für ein Leader und für einen Kapitän Alex Ovechkin ist. Jeder einzelne Spieler in seiner Mannschaft wollte ihn dazu treiben, diesen Rekord zu brechen. Und sie haben das getan als zweitbeste Mannschaft der NHL, punktbeste Mannschaft der NHL, die sich, glaube ich, als erste Mannschaft den Playoff-Platz gesichert hat. Und ich glaube, mir in Washington träumt man dieses Jahr mit Sicherheit von was Größerem und hat auch absolutes Recht dazu. Ich glaube, Washington ist durchaus eine Mannschaft, die den Osten gewinnen kann, und dann weiß man nie, was passiert.
Dann lass uns rüberschauen in den Westen. Thema Gloria 2.0, der Aufstieg der St. Louis Blues. Denn die heißeste Mannschaft gerade aktuell in der gesamten NHL sind nicht die Washington Capitals, sind auch nicht die Winnipeg Jets, sondern die St. Louis Blues. 12 Siege in Serie. Woher kommt diese Leistungsexplosion in Gateway City, Stefan?
Ich glaube, die hat viel mit Jim Montgomery zu tun, der als Trainer jetzt genügend Zeit gehabt hat, seine Kultur einzubauen, sein System den Spielern zu verinnerlichen, die Beziehungen zu schaffen mit den Spielern, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Ich glaube, er hat riesengroßen Anteil daran, und er hat der Mannschaft den Glauben zurückgegeben, den sie vielleicht vorher ein bisschen verloren hat. Und ja, gut, das zeigt sich jetzt. 12 Siege in Folge, ganz, ganz entspannt auf einem Playoff-Platz und mit Sicherheit eine Mannschaft. Ein Jordan Binnington hat's beim Four Nations Cup wieder gezeigt, was er leisten kann, wenn es drauf ankommt. Das hat er beim letzten Stanley Cup Sieg der St. Louis Blues gemacht. Das hat er jetzt beim Four Nations Cup gemacht und ist mit Sicherheit kein gern gesehener Gegner in der ersten Runde.
Und zwei weitere Spiele, wenn wir jetzt schon bei den Spielern sind, stehen ja für diesen Umschwung in St. Louis. Das ist zum einen Robert Thomas, der hat unter Jim Montgomery 20 Tore geschossen, 66 Scorer-Punkte, darunter 5 Game-Winning-Goals und eine Plus 23. Und der zweite ist für mich Dylan Holloway. In den 55 Spielen unter Montgomery 22 Tore, 33 Assists, 55 Scorer-Punkte, darunter 7 Game-Winning-Goals und eine Plus 19. Also beide waren vor diesem Trainerwechsel in Sachen Scoring nur auf vereinsintern Rang 7 und 8. Jetzt sind sie komplett explodiert. Wie siehst du die Entwicklung von den beiden Spielern?
Ja klar, sind noch relativ junge Spieler im Vergleich. Und sie haben sicherlich, ja, sie sind klar, diejenigen, die jetzt am meisten profitiert haben von dieser Situation. Du weißt, wie das ist. Dann kommt ein neuer Trainer. Vielleicht wird dann die eine oder andere Reihe verändert. Du spielst auf einmal eine andere Rolle, kriegst bessere Eiszeit, kriegst Eiszeit zu Zeiten im Spiel, die du die vorher vielleicht nicht bekommen hast, und auf einmal bist du dann in der Lage, als Spieler über kleine Erfolgserlebnisse dein Selbstvertrauen aufzubauen, und dann kommen solche Dinge dabei raus. Es gibt ja keine schlechten Spieler in der NHL, die können ja, da sind ja nur gute Spieler, und ab und zu ist es halt einfach eine Frage des Selbstvertrauens und dann auch um den entsprechenden Lauf zu haben. Und sie haben anscheinend auch untereinander ihre Chemie gefunden. Und wie gesagt, also Das macht St. Louis mit Sicherheit auch so gefährlich. Es hat ist eine ausgeglichene Mannschaft. Und mit Sicherheit hat kein Mensch Dylan Holloway 63 Punkte zugetraut dieses Jahr in dieser Saison oder nicht damit gerechnet. Das macht sie noch ein bisschen gefährlicher.
Lass uns noch mal ein bisschen tiefer buddeln beim Trainer, bei Jim Montgomery. War ja zuvor in Boston, hat jetzt bei den Blues übernommen. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, bis es zu diesem Trainerwechsel kam in Gateway City. Das war am 24. November, also bis zum 23. November, St. Louis, 9-12-1 die Bilanz. Das ist eine Punktquote von 43,2 und Rang 26 in der NHL, also ziemlich weit hinten. Nachdem Montgomery übernommen hat, 34-16-6 Bilanz, eine Punktquote von 66,1 und Rang 5 sozusagen in der Montgomery-Tabelle. Nur Washington und Dallas holten prozentual mehr Punkte. Wie hat Montgomery das gemacht? Warum? Was genau ist passiert, dass die Blues jetzt so viel besser sind?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, dass nach dem Trainerwechsel davor mit Drew Bannister ein Trainer gekommen ist, der, glaube ich, nie wirklich angekommen ist in St. Louis, der letzte Saison nach dem Trainerwechsel für den Rest der Saison übernommen hat, den Interims-Tag bekommen hat. Dann hat man gesagt, okay, du machst weiter als Chefcoach. Und dann hat er, du hast es gerade eben gesagt, keine 20 Spiele ausgehalten. Ich glaube, dass Drew Bannister da ein bisschen auch aufgrund der Situation vielleicht einfach auch, ich sag's jetzt mal ganz offen, die Arschkarte gezogen hat und nie wirklich angekommen ist und deshalb nie wirklich die Mannschaft an einem Punkt gekommen ist, wo sie auch nur ansatzweise das Eishockey gespielt hat, wozu sie jetzt in der Lage sind. Sie haben kein Selbstvertrauen gehabt, sie hat keine Identität, keine Kultur und alle diese Dinge sind dann erst mit Jim Montgomery wieder gekommen. Du hast einen Trainer, der unterschreibt auf Anhieb, glaube ich, 5-Jahres-Vertrag, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also 3 auf jeden Fall, es können auch 5 sein. Und du weißt ganz genau, wenn du Jordan Kyrou bist und Rob Thomas bist, die 8-Jahres-Verträge unterschrieben haben, die wissen, das ist mein Coach für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall. Und dann kann man eben auch Beziehungen und eine Kultur entwickeln. Und das hat funktioniert und das zeigt sich jetzt.
Also bei der Recherche nach diesen ganzen Zahlen wurde ich sowas von getriggert für die Saison 18-19. Also ich nehme euch gerne nochmal mit zurück. Es war der 6. Januar 2019. Da war St. Louis mit einer 16-19-4 Bilanz das drittschlechteste Team in der gesamten Liga. Das drittschlechteste. Aber plötzlich nach einem Sieg kommt in der Kabine dieses Gloria-Lied von Laura Branigan, das gespielt wird. Das spielen sie fortan auch bei jedem Sieg, der passiert. Und was dann abläuft, ist völlig irre. In den verbleibenden 43 Hauptrundenspielen holen die Blues 29 Siege und damit 63 Punkte und sind seitdem das beste Team der gesamten Liga. Und wie die Geschichte endet, wissen wir alle. In den Stanley Cup Playoffs checken sie sich durch jede Mannschaft durch und werden am Ende in 7 Spielen gegen die Boston Bruins Stanley Cup Champion 2019. Jetzt gibt's wieder einen Glücksbringer. Also jetzt im Jahr 2025. Das ist kein Lied, sondern eine Figur aus Plastik, die sich Chobu nennt. Vielleicht kannst du da was dazu sagen, Stefan. Ich kannte sie nicht, die Figur. Aber erleben wir genau so ein Wunder jetzt nochmal.
Ja, Chobu, ich weiß nicht, ob man den Film, ich glaube, in Deutschland ist der Film jetzt nicht so bekannt. In Amerika heißt dieser Film Major League. Das ist die Geschichte der Cleveland Indians, dem schlechtesten Baseballteam in der Major League, die eine Besitzerin haben, die dafür sorgen will, dass die Mannschaft am schlechtesten abschneidet, letzter wird, dass sie nach Florida umziehen kann. Und diese Mannschaft, die sich dann, wie soll ich das erklären, die sich dann innerhalb der Kabine aufbäumt und sagt, ja gut, der einzige Weg, wie wir uns hier alle, wie wir unsere Jobs retten können und alles, ist, indem wir Erster werden. Und ein Spieler dieser Mannschaft ist religiös, aber in Religion, seine Religion ist Voodoo und er hat eine Figur, die heißt Chobu. Das ist der, Gott, den er anbetet, der ihm dabei helfen soll, gut Baseball zu spielen. Und diese Figur ist dadurch bekannt geworden durch den Film Chobu. Und diese Figur hat sich eben jetzt St. Louis auch dazu geholt. Klar, es ist so ein kleiner wie soll ich sagen, Talisman, aber im Endeffekt ist die Situation schon vergleichbar mit 18, 19 Trainerwechsel und neu gefundener Glaube. Und mein Gott, dass die Qualität vorher schon da war, sieht man ja jetzt auch.
Ich bin gespannt, was sie dann rausholen. Play Gloria 2.0 sozusagen. Was da noch ein bisschen mitschwingt, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die St. Louis Blues noch betrifft. Aber es ist ein heiß diskutiertes Thema. Erinnern wir uns noch mal vor der Saison. Da haben die Blues mit Dylan Holloway und Philip Broberg zwei Spieler von den Edmonton Oilers geholt via Offersheet. Das ist ein sehr selten gewordener Schachzug, der ja nur für Restricted Free Agents gilt. Für St. Louis hat sich jetzt voll ausgezahlt. Also ich kann mir vorstellen, die Edmonton Oilers hätten die beiden jetzt sehr, sehr gerne in ihrem Kader, haben sie aber hergeben müssen für relativ, ja, einen relativ geringen Gegenwert an Draftpicks. Die Expertmeinungen, Stefan, die gehen jetzt ein wenig auseinander, ob wir im Sommer eine Flut an Offersheets sehen werden, weil es hat sich ja offensichtlich ausgezahlt. Manche sagen aber auch das komplette Gegenteil, dass es eben nicht eskalieren wird, weil es ein warnendes Beispiel war. Was sagt unser Experte? Was sagt Stefan Ustorf?
Ja gut, also ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Mannschaft ein Offersheet anbietet jetzt aufgrund dieser Situation, die natürlich aber auch viel mehr mit dem Wechsel im Cap zu tun hat. Das ist vielleicht jetzt nächstes Jahr noch nicht so, aber in den nächsten 2, 3, 4 Jahren werden sehr viele Mannschaften sehr viel Geld zur Verfügung haben. Was heißt, dass auch da viel getan werden kann. Und nächstes Jahr ist es halt doch noch so, dass die eine oder andere Mannschaft vielleicht schon so an der Grenze ist, dass sie den einen oder anderen jungen Spieler eben ja vielleicht nicht halten können oder eben nicht ein adäquates Angebot machen können, was seinem Marktwert entspricht. Und deshalb könnte ich mir schon wieder vorstellen, dass es interessante Offersheets geben wird. Auch der Name JJ Paterka wird oft genannt, wenn es um Offersheets geht. Und man wird einfach abwarten müssen. Ich glaube, die NHL oder jede Liga, sage ich jetzt mal in dem Sinne, ist eine sogenannte Copycat League. Und wenn irgendjemand Erfolg hat auf eine bestimmte Art und Weise, in den 90er Jahren war es der Trap und das defensive System der New Jersey Devils, die damit gewonnen haben, auf einmal hat jede Mannschaft so gespielt. Und jetzt ist es eine Situation, in der du in St. Louis siehst, dass du mit zwei Offersheets das komplette DNA deiner Mannschaft verändern kannst. Deshalb würde es mich nicht wundern, wenn es dieses Jahr zu mehreren kommt.
Ich bin gespannt. Schlagen wir unser letztes Thema für heute auf, Stefan. Es gab einen Trainerwechsel in Philadelphia. Die Flyers haben ein Beben gestartet, so möchte ich es mal sagen. Im März erstmal 6 Spiele in Folge verloren. Danach wurde Trainer John Tortorella gefeuert. Associate Coach Brad Shaw hat übernommen und siehe da, die Flyers antworten mit 3 Siegen in Serie, also zumindest direkt danach, zwischenzeitlich haben sie jetzt auch mal wieder verloren. Es hatte trotzdem doch deutliche Störgeräusche gegeben. Tortorella hatte unter anderem Cam York, den Verteidiger, mal ein ganzes Spiel auf der Bank schlummern lassen, soll ihm auch einen Wechsel nahegelegt haben, in etwas unschöneren Worten. Hinzu kamen auch noch ein Interview mit Torts, indem er sich selbst so ein bisschen kritisiert hat, indem er gesagt hat, er hat irgendwie gerade nicht so die richtige Ansprache für die Situation, in der sich Philadelphia befindet. Also war schon, wie will ich das jetzt sagen, nicht von der Stange dieser Trainerwechsel, war mal ein bisschen was anderes. Wie siehst du die ganze Geschichte da in Philly?
Ja gut, John Tortorella ist eine sehr polarisierende Figur im Eishockey und er hat Wege und eine Art und Weise zu trainieren, die kontrovers ist vielleicht das falsche Wort, aber die heutzutage bei vielen jungen Spielern einfach nicht mehr so gut ankommt, aber bei anderen Spielern immer noch sehr beliebt ist. Im Endeffekt ist er ein Trainer, glaube ich, der, und er hat es ja selber gesagt in dem Interview, wie es so angesprochen hat, er hat gesagt, er hat eigentlich gar keine Lust dazu zu lernen, wie man eine Mannschaft in der Situation, in der Philadelphia im Augenblick ist, zu trainieren, weil er sagt, er möchte nicht wirklich Spieler ausbilden, in dem Sinne junge Spieler, und möchte nicht gerne eine Mannschaft trainieren, von der er weiß, dass er jetzt vielleicht in den nächsten 2, 3 Jahren nicht wirklich die Chance hat, etwas zu gewinnen. Und ich glaube, dass der große Schnitt kam an der Trade Deadline, als mehr oder weniger die Philadelphia Flyers Moves gemacht haben, Trades gemacht haben, die gezeigt haben, dass sie noch lange nicht daran glauben, dass sie eine Playoff-Mannschaft sind und um den Stanley Cup mitspielen können, sondern dass sie glauben, dass sie sich einfach noch ein paar Jahre lang über Draftpicks und junge Spieler aufbauen muss. Und ich glaube, da hat John Tortorella für sich entschieden, dass das einfach keinen Sinn mehr macht, weil er darauf, um ganz ehrlich zu sein, einfach keine Lust hat. Und ich glaube, deshalb war das für beide Seiten einfach die richtige Entscheidung zu sagen, ja, dann lass uns doch lieber gleich damit aufhören, bevor wir noch mehr Zeit verschwenden.
Philly war jetzt 5 Jahre in Folge nicht in den Stanley Cup Playoffs, sind ja in der aktuellen Saison auch eliminiert worden. 3 davon waren unter John Tortorella. Was läuft denn aus seiner Sicht falsch bei den Flyers? Und glaubst du, dass es unter einem neuen Coach wirklich besser wird? Oder anders gefragt, war Tortorella das Problem? Oder ist nicht eigentlich die Mannschaft oder die Zusammenstellung der Mannschaft wo der Hase im Pfeffer liegt?
Er war mit Sicherheit Teil des Problems. Du hast jetzt mit Danny Briere einen neuen GM, der jetzt die zweite Saison dort ist, der mit Sicherheit noch mehr Zeit brauchen wird, um dem Ganzen seinen Stempel aufzudrücken. Philadelphia ist eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, zwar nie diesen Komplettumbruch gemacht hat, sprich Total Rebuild, immer so, gerade noch vielleicht und fast bis zum Schluss um die Playoffs gespielt, aber dann doch nicht reingerutscht. Aber trotzdem immer nur um die Zwischenposition, sage ich jetzt mal, 6 und 12 gedraftet, also nie die Chance gehabt, den Topmann zu holen. Und ich glaube, da muss man halt jetzt entscheiden, hat man genügend, um in den nächsten paar Jahren zu sagen, okay, wir haben genügend junge Spieler, um wieder anzugreifen, oder müssen wir doch nochmal 1 oder 2 Jahre, sage ich jetzt mal, richtig schlecht sein, um bessere Draftpicks zu bekommen, um dann wieder angreifen zu können. Also die sind so ein bisschen zwischendrin im Augenblick und, glaube ich, wissen auch nicht wirklich, wo sie hingehören.
Also mit Matvei Michkov haben sie ja schon mal ein Talent, für mich ja ohnehin ein Stil. Damals im Draft an 7. Position, glaube ich, haben sie ihn noch bekommen. Den hätte ich deutlich früher erwartet. Absoluter Scharfschütze, der ja jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert, der allerdings unter Tortorella auch 1-2 Mal auf die Tribüne verbannt wurde. Also da hat es auch schon gekrispelt. Jetzt für den kommenden Draft hält Philadelphia, sage und schreibe, 3 Erstrunden. Und 4 Zweitrunden-Picks, also 7 Picks in den ersten 2 Runden im Draft 2025. Damit lässt sich doch ganz gut arbeiten, oder?
Das ist eine hervorragende Situation für die Organisation und kann absolut wegweisend werden. Ich kann jetzt aber nur an die Boston Bruins erinnern, die 3 Picks in der ersten Runde gehabt haben an 12, 13, 14 oder 13, 14, 15, was es auch immer war. Und davon spielt kein einziger Spieler mehr in Boston. Und so lange ist das auch noch nicht her. Also auch das kann, das wird ein ganz, ganz entscheidender Sommer, auch für Danny Briere als General Manager, weil das ein wegweisender Draft sein kann und oder sein muss, um die Philadelphia Flyers für die nächsten 10 Jahre gut aufstellen zu können. Wenn du da die richtigen 3 Spieler in der ersten Runde holst und dann vielleicht noch ein Schnäppchen dir einfängst in der zweiten Runde, dann kannst du dich auf Jahre hinweg solide positionieren, aber das wird sehr schwierig.
Philadelphia, das 8. Team, was jetzt ausgeschieden ist aus dem Rennen um die Stanley Cup Playoffs. Wir haben in der letzten Ausgabe schon über die Chicago Blackhawks und die San Jose Sharks gesprochen, die damals schon ausgeschieden waren. Jetzt ist im Osten noch Boston und Pittsburgh dazugekommen, im Westen Nashville, Seattle und Anaheim. Wir können jetzt natürlich nicht alle analysieren, Stefan, aber abschließend gefragt, welches Scheitern von welcher Mannschaft hat dich am meisten überrascht von den Jungs jetzt?
Nashville. Also auf jeden Fall Nashville, weil ich da vor der Saison einfach mit viel mehr gerechnet hatte aufgrund der wirklich vielen Neuverpflichtungen, die sie gemacht haben im Sommer. Da hatte ich mehr erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass die Boston Bruins Letzter der Eastern Conference werden, muss ich auch zugeben, oder sind zum jetzigen Zeitpunkt. Aber von der Mannschaft, von der ich wirklich viel, viel mehr erwartet hätte, ist Nashville.
Unterschreibe ich, sehe ich ganz genauso. Also ich hatte die, glaube ich, voll auf Playoff-Kurs getippt. Und ja, damit waren sie am Ende des Tages dann doch relativ weit entfernt, um es mal schonend zu formulieren. Ja, alle Elimination. Bitte?
Da bist du sehr nett, wie du das formulierst.
Absolut. Bin gespannt, was Barry Trotz da auch macht. Also sie halten ja auch einige Picks, sehr, sehr früh. Ich glaube, wir haben auch 3 Erstrunden-Picks. Also auch da darf man gespannt sein, was im Music City dann im Sommer passieren wird. Ein paar Wochen dauert's noch. Die uns versüßt werden dann natürlich jetzt mit der Schlussphase der regulären Saison und dann natürlich mit den Stanley Cup Playoffs. Alle Elimination Features werden ja in den nächsten Wochen noch ein paar Mannschaften dazukommen, bis dann die Playoffs losgehen. Die kriegt ihr natürlich auf nhl.com.de. Klickt euch da gerne mal rein in die Analysen. Ansonsten analysieren wir dann wieder in der nächsten Ausgabe, Stefan. Ich bedanke mich nochmals. Viele Grüße Richtung Seattle, glaube ich, war er. Auf jeden Fall im Bundesstaat. Washington, Olaf Kölzig, danke, dass er dabei war. Und dir natürlich auch wieder, Stefan. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, Robi. Bis zum nächsten Mal.
Servus, macht's gut.